Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 8. März. Heute mit folgenden Themen. Am heutigen Internationalen Feministischen Kampftag veröffentlicht Reporter ohne Grenzen einen Bericht über Sexismus gegen Journalistinnen.
Über alle Länder und Weltregionen hinweg muss man sagen, dass ja Journalistinnen sich größeren Problemen bei ihrer Berufsausübung gegenübersehen als ihre männlichen Kollegen.
Dann, nach der gestrigen kantonalen Abstimmung in Bern, diskutiert heute der Nationalrat über ausgedehnte Öffnungszeiten.
Die Verkäuferinnen und Verkäufer, die wollen nicht mehr Sonntagsarbeit. Was sie wollen, ist, dass sie einen freien Tag haben. Einen freien Tag, um eben in einer Branche, die sowieso auch schon tiefe Löhne hat, ja, sich zu erholen.
Und Religion und Feminismus sind keine Gegensätze. Wir werfen einen Blick auf die feministische Theologie.
Ich habe unglaublich viel gelernt von den Frauen, die das zum ersten Mal erkämpft haben. Und das war so eine Bewegung. Es haben ganz viele junge Frauen mit mir angefangen, Theologie zu studieren und haben gesagt, wir wollen diese Kirche verändern. Die ist unser Zuhause und wir wollen nicht, dass diese Männer dominiert bleibt.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noel Grossenbacher.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages von und mit Katrin Hiss.
Zuerst zu den Abstimmungsresultaten. Die Stadt Bern heisst alle vier Vorlagen gut. Somit wird der Hirschengraben umgestaltet. Es gibt eine neue Festhalle am Gisonplatz. Diese erhält eine neue Verkehrsanbindung. Und das Mainenareal kann nach den Plänen der Stadt überbaut werden. Auf kantonaler Ebene schickte das Stimmvolk zusätzliche Sonntagsverkäufe bachab, sagte aber Ja zum Jugendschutz bei E-Zigaretten. Schweizweit wurde ein Verbot von Gesichtsverhüllungen mit einer knappen Mehrheit angenommen und auch das Freihandelsabkommen mit Indonesien schaffte es nur mit einem knappen Resultat von 51% Ja-Stimmen ins Ziel. Verworfen wurde hingegen deutlich das Gesetz zur EID. Gut zwei Drittel aller Abstimmenden legten hier ein Nein in die Urne. Beim Verlagshaus Tamedia herrsche eine sexistische Arbeitskultur. Das schreiben 78 Journalistinnen zum heutigen feministischen Kampftag. Frauen würden gezielt ausgebremst und eingeschüchtert werden. Sie werden in Sitzungen abgeklemmt, ihre Vorschläge werden nicht ernst genommen oder lächerlich gemacht. So ein Zitat aus dem offenen Brief. Außerdem bemerkten immer wieder Journalistinnen, wie sie weniger verdienten als ihre männlichen Kollegen. Mehr zu Sexismus in der Medienbranche gibt es später in dieser Sendung. In Chile seien Dutzende Frauen trotz Pille schwanger geworden. Darüber berichtet die österreichische Zeitung Der Standard. Das Verhütungsmittel sei vom Gesundheitssystem vor allem an von Armut betroffene Frauen verteilt worden. Bei der Produktion durch ein deutsches Pharmaunternehmen in Chile sei es zu Fehlern gekommen. Die Frauen müssen die Kinder nun austragen, denn in Chile ist eine Abtreibung nur nach einer Vergewaltigung erlaubt oder wenn die Schwangerschaft das Leben der Mutter gefährdet. Bei einer Explosion in Äquatorialguinea sind gestern mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen, 500 weitere wurden verletzt. In einem Militärlager in der Wirtschaftshauptstadt Bata seien laut Al Jazeera Sprengstoff und Munition in die Luft gegangen. Das Internet sei in Teilen der Stadt ausgefallen. Zurzeit gäbe es nur spärliche Informationen über den Vorfall. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken bei maximal 8 Grad. Am Mittwoch neben einigen Schleierwolken viel Sonne. Die Tageshöchstwerte liegen dann bei bis zu 12 Grad.
Rabe Info.
Wie Sexismus Journalistinnen bedroht, so lautet der Titel eines Berichts, den Reporter ohne Grenzen heute veröffentlicht zum Internationalen Frauentag. Der Bericht kommt zum Schluss, dass für Journalistinnen überall auf der Welt die Ausübung ihres Berufes oft schwieriger und gefährlicher ist als für ihre männlichen Kollegen. Über 100 Frauen haben einen Fragebogen zu ihrer Berufserfahrung beantwortet. Die allermeisten berichten von sexuellen Belästigungen, Hasskommentaren im Netz oder Benachteiligung gegenüber männlichen Kollegen. Wir haben bereits in den News davon gehört. Katrin Hiess berichtet.
Journalistinnen aus allen Teilen der Welt haben den Fragebogen von Reporter ohne Grenzen RSF ausgefüllt. Laut Juliane Mattei, Pressereferentin bei RSF, seien dabei die Antworten überall auf der Welt überraschend ähnlich ausgefallen.
Über alle Länder und Weltregionen hinweg muss man sagen, dass Journalistinnen sich größeren Problemen bei ihrer Berufsausübung gegenübersehen als ihre männlichen Kollegen.
Fast 90% der Befragten haben angegeben, dass Journalistinnen in ihren Ländern bei der Arbeit sexualisierter Gewalt ausgesetzt seien. Diese Gewalt erleben Journalistinnen in ganz verschiedenen Formen.
Also die bei weitem größte Zahl sieht sich mit sexueller Belästigung konfrontiert. 84% der Befragten haben gesagt, es gäbe sexuelle Belästigung gegenüber Journalistinnen. Dann wirklich körperliche sexuelle Übergriffe wurden von 30% der Befragten berichtet. 27% haben berichtet von Vergewaltigungsdrohungen und 7% sogar von Vergewaltigungen.
Eine Journalistin, die öffentlich über einen sexuellen Übergriff spricht, ist Caroline Sinz. Sinz arbeitet für einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in Frankreich. Sie berichtet von einem Übergriff durch einen Mob von 70 Männern am helllichten Tag in den Straßen Kairos.
Je me suis retrouvée avec 70 personnes autour de moi, des hommes jeunes et moins jeunes, qui m'arrachaient les cheveux, qui m'ont arraché les vêtements et qui m'ont fait subir des violences sexuelles. Et ça a été terrible parce que c'était en plein jour, le matin, devant tout le monde et des gens applaudissaient alors qu'on nous battait.
Laut der Umfrage von RSF gäbe es sexualisierte Gewalt gegen Journalistinnen auf der ganzen Welt, ganz unabhängig davon, wie die sonstigen Arbeitsbedingungen im jeweiligen Land für Medienschaffende seien.
Also unter den als gefährlich eingestuften Ländern waren auch einige europäische dabei, zum Beispiel Polen, Ukraine und Serbien.
Der wichtigste Tatort für sexualisierte Gewalt gegen Journalistinnen sei dabei das Internet. 73% der Befragten gaben an, dass Journalistinnen Online-Sexismus ausgesetzt seien. In einer Doku des Y-Kollektivs liest die deutsche Journalistin und Autorin Sophie Passmann einige Kommentare vor, die sie online erhalten hatte.
Sophie Passmann ist richtig ekelhaft. Naja, vielleicht fickt sie ja gut. Dazu braucht man schließlich kein Gehirn. Dummes Vibes-Ding. Sie ist weder stark noch eloquent, sondern einfach nur eine Männerhasserin. Keine Haltung, fette Sau, ekelhafte Fotze. Hier, sie hat Bock auf sexuelle Belästigung und fickt sich in der Spiegel-Online-Redaktion hoch.
Das Täterfeld sei laut der Sexismus-Umfrage von Reporter ohne Grenzen ein sehr breites. Sowohl Chefs und Kollegen als auch Interviewpartner und Unbekannte würden Übergriffe auf Journalistinnen ausüben, so Juliane Mattei von Reporter ohne Grenzen.
Ein sehr gefährlicher Ort für Journalistinnen ist der Arbeitsplatz, die Redaktion an sich. 51% unserer Befragten haben angegeben, dass die sexuelle Gewalt, sexuelle Belästigung, sexistische Kommentare etc. von Vorgesetzten ausgingen. Ganz knapp gefolgt von staatlichen Autoritäten. Das kann auch Polizei sein, zum Beispiel staatlichen Vertretern, aber auch politische Vertreter, aber auch Interviewpartner von Journalistinnen.
Dabei gäbe es einige Themenfelder, in denen Journalistinnen besonders gefährdet seien.
Das ist einmal, wenn sie über feministische Themen schreiben, Frauenrechtsthemen, da sind sie besonders exponiert und werden besonders angefeindet. Dann gibt es zusätzlich noch die Bereiche, die noch immer als Männerdomänen so ein bisschen wahrgenommen werden. Das ist einerseits der Politikjournalismus, in dem es natürlich inzwischen sehr, sehr viele Frauen gibt. Auch im politischen Betrieb gibt es sehr, sehr viele Frauen. Aber Journalistinnen sind dort im politischen Betrieb immer noch exponierter als ihre männlichen Kollegen und auch im Sportjournalismus.
Eine, die davon ein Lied singen kann, ist die deutsche Fußballkommentatorin Claudia Neumann. Hier berichtet der Hessische Rundfunk über ihre Erfahrungen.
2018 kommentiert sie bei der WM in Russland unter anderem Japan gegen Kolumbien.
Und das hat er ganz lässig gemacht. Kagawa 1-0.
Und wieder ein Shitstorm. Weil die sich so anhört wie eine Kampflesbe. Eine Schande, dass eine Frau kommentieren darf. Sie macht das so kacke. Donnerfotze Claudia Neumann versaut mir jetzt auch noch das Kolumbien-Spiel. Zu dem Zeitpunkt arbeitet sie schon über 25 Jahre als Sportjournalistin. Trotzdem wird ihre Kompetenz in Frage gestellt, weil sie eine Frau ist.
Weibliche Medienschaffende auf der ganzen Welt erleben also vielschichtige Formen der sexualisierten Gewalt und Diskriminierung. Für die Betroffenen sei das in vielen Fällen traumatisch und auch auf die Berichterstattung habe die Gewalt Konsequenzen, sagt Juliane Mattei von Reporter ohne Grenzen.
48% unserer Befragten haben gesagt, es kommt zur Selbstzensur. 22% haben gesagt, dass Journalistinnen nach Online-Attacken, nach Online-Belästigungen etc. darauf verzichten, weiterhin in den sozialen Netzwerken als Journalistin aktiv zu sein. Und jeweils 21% haben auch angegeben, dass Journalistinnen ihren Beruf wechseln. Und wenn Frauen sich zurückziehen aus bestimmten Themengebieten oder aus dem Journalismus an sich, hat das halt auch Auswirkungen auf den Journalismus selber. Der wird weniger pluralistisch, weil weniger Frauen sich trauen, darin tätig zu sein oder weniger Frauen sich trauen, wirklich sich zu exponieren, wirklich öffentlich dafür einzustehen.
Einen Link zum Bericht von Reporter ohne Grenzen RSF gibt es bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info.
Willkommen zum heutigen Lied der Sendung. Die Sängerin Shia Diamond ist nach einem Auftritt an einer Trans Lives Matter Demonstration bekannt geworden. Zwischen 1999 und 2009 war Shia Diamond in einem Männergefängnis eingesperrt. Als Transfrau erlebte sie dort Diskriminierung, Demütigung und Isolation. Das Lied «I am her» schrieb sie während ihrem Kampf für ihre Rechte im Gefängnis in Michigan.
If you had to wear my shoes, you'd probably take them off too. And problems that I go through. Sometimes I can't sleep at night. If I hide my face, heaven would be, and it wouldn't be the worst thing that I ever did. It's a hell of a world that we're living in. James 2:10, a sin is a sin. Don't look at me immediately and whisper behind my back, thinking I'm naive. It's my Southern hospitality. Tolerates more abuse than even I can believe. There's an outcast in everybody's life, and I am her. Generations have known. And it's ironic, the smarter we get, the less we understand about the simplest shit. I am Shane, she is me. We get down with our bad selves figuratively. Don't care too much what other people say. I get along swell by my goddamn self. Never ask for no one's philosophy. It's
Rabe Info.
Der Bund entscheidet über den großen gesetzlichen Rahmen, die Kantone dürfen dann innerhalb dessen selbst entscheiden, wie weit sie gehen wollen. So die derzeitige Praxis bei den Sonntagsverkäufen. Geht es nach dem Bund, so sind 4 verkaufsoffene Sonntage möglich. Der Kanton Bern bleibt nun aber weiterhin bei seinen 2. Mit 54% Nein-Stimmen lehnte die Stimmbevölkerung gestern eine Erhöhung auf 4 verkaufsoffene Sonntage ab. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Doch die Diskussion über eine Liberalisierung der Öffnungszeiten ist damit nicht zu Ende. Heute Nachmittag wird sich der Nationalrat mit dem Thema beschäftigen. Innerhalb des Covid-19-Gesetzes will er ganze 10 Sonntagsverkäufe pro Jahr erlauben. BefürworterInnen argumentieren, dass die ausgedehnten Öffnungszeiten die leeren Kassen der Läden wieder füllen werden. Lena Schmetter ist Mediensprecherin bei der Unia. Katrin Hiss hat sie gefragt, wie Detailhändler ihre Angestellten bereits jetzt zur Sonntagsarbeit verpflichten können.
Im Moment ist es so, dass Sonntagsarbeit grundsätzlich ja verboten ist. Im Verkauf ist es so, dass man heute maximal 4 Tage an einem Sonntag geöffnet werden kann.
Was für Erfahrungen hat man mit Sonntagsverkäufen gemacht? Also wären Sonntagsverkäufe tatsächlich in der Lage, das Covid-Umsatzloch zu stopfen, so wie dies die beiden Wirtschaftskommissionen des National- und Ständerates argumentieren?
Das Spannende ist ja, dass man, wenn es um die Ladenöffnungszeiten am Sonntag geht, dass man oft spricht von Sonntagsverkäufen. Und einerseits sind es natürlich Sonntagsverkäufe für die einen, es ist aber auch Sonntagsarbeit für die anderen. Bei uns in der Gewerkschaft, wo die Verkäuferinnen und Verkäufer organisiert sind, sehen wir, dass sie sowieso in einer Branche arbeiten, die unglaublich flexibilisiert ist. Sie arbeiten oft schon sowieso 6 Tage pro Woche, oft Nachtarbeit. Wenn der Laden zu ist, morgens und abends, ist die Arbeit für sie nicht zu Ende. Und für uns ist klar, angesichts der Situation, dass die Verkäuferinnen und Verkäufer, die wollen nicht mehr Sonntagsarbeit. Was sie wollen ist, dass sie einen freien Tag haben, einen freien Tag, um eben in einer Branche, die sowieso auch schon tiefe Löhne hat, ja, sich zu erholen.
Sie von der Unia sagen, dass vor allem Frauen von den negativen Seiten der Sonntagsverkäufe betroffen seien. Wie kommen Sie zu diesem Schluss?
Ja, der Detailhandel ist, wenn man das anschaut, ist eine sogenannte typische Frauenbranche. Es sind mehrheitlich Frauen beschäftigt. Und was ich vorher angetönt habe, sind die flexiblen Arbeitszeiten. Und flexibel heißt eben einseitig flexibilisiert. Das sind oft die Arbeitgeber, die bestimmen, wann die Arbeitseinsätze sind. Es sind oft Kolleginnen und Kollegen, die Teilzeit arbeiten. Das birgt sehr große Herausforderungen, gerade wenn man beispielsweise Betreuungsaufgaben hat. Und letztendlich sind es auch die Löhne, die in dieser Branche speziell tief sind.
Aber denken Sie nicht, dass sich genügend Arbeitskräfte finden würden, die gerne am Sonntag arbeiten, vor allem auch, weil die Arbeit sonntags ja zusätzlich vergütet wird?
Bei Umfragen, die wir bei unseren Mitgliedern machen, bei Verkäuferinnen und Verkäufern, ist wie klar, was sie sich wünschen, ist eine reale Anerkennung ihrer Arbeit. Das heißt, sie wünschen sich planbare Einsätze, sie wünschen sich weniger Abendarbeit, sie wünschen sich keine Sonntagsarbeit. Sie wünschen sich real höhere Löhne beispielsweise. Und das sind eigentlich die Themen, die es vornehmlich anzugehen gilt, anstatt jetzt, wie die Bürgerlichen im Parlament es versuchen, noch weiter eine Pandemiepolitik zu betreiben auf Kosten der Angestellten.
Und was bedeuten Sonntagsverkäufe für kleinere Läden?
Ja gut, die Kundinnen und Kunden, die haben ja nicht plötzlich mehr Geld im Portemonnaie, nur weil der Laden geöffnet ist. Eine Antwort. Die zweite Antwort ist, es sind selbstverständlich einfach die Großen, die höchstens von einer Liberalisierung profitieren würden. Und es sind die kleinen Läden, die dann das Nachsehen haben.
Das sagt Lena Schmitter, sie ist Mediensprecherin bei der Unia. Heute Nachmittag diskutiert der Nationalrat über eine Liberalisierung der Öffnungszeiten. Stimmt er diesen zu, so geht die Vorlage zurück in den Ständerat.
Rabe Info.
Religion verbinden viele Menschen per se mit der Unterdrückung der Frau. Das zeigte sich zuletzt wieder deutlich im Abstimmungskampf um das Verhüllungsverbot. Sind denn Religion und Feminismus grundsätzlich unvereinbar? Sicher nicht, sagt Claudia Janssen, Professorin für feministische Theologie an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal und Herausgeberin der Bibel in geschlechtergerechter Sprache. Radio Korax in Halle sprach mit Claudia Janssen darüber, wie man die Bibel feministisch auslegen kann. Heute zum Internationalen Frauenkampftag bringen wir einen Ausschnitt aus diesem Gespräch.
Ist Gott für Sie weiblich oder hat Gott ein Geschlecht?
Das ist natürlich die zentrale Frage gleich als erstes. Nein, Gott hat kein Geschlecht. Für mich ist Gott eine Kraftquelle, ja eine Wirklichkeit, die über allem Geschlecht entsteht. In der Bibel in gerechter Sprache, die ich mit herausgegeben habe, haben wir ganz verschiedene Worte, Anreden für Gott gefunden. Die Lebendige, der Ewige, Du. Das sind alles Versuche, mit Gott zu sprechen und die transzendieren Geschlecht. Das ist uns ganz wichtig, aber eben auch die weiblichen Anreden zu wählen.
Wie anerkannt ist die feministische Theologie oder der Feminismus generell in der traditionellen Religionsgemeinschaft?
Ich spreche für die evangelische Kirche. Ich bin Pfarrerin, aber eben auch Professorin für feministische Theologie. Ich selbst habe in den 80er Jahren angefangen, feministische Theologie zu studieren. Und da war das immer so in autonomen Kreisen von Studentinnen organisiert und etwas, was sozusagen richtig kritisch war und Aufsehen erregt hat. Es gab riesen Auseinandersetzungen. Und mittlerweile sind viele Gedanken, vor allem der theologischen Geschlechterforschung, also eben auch nicht nur nach dem Verhältnis von Männern und Frauen zu fragen, sondern nach dem Verhältnis aller Geschlechter. Deswegen nehme ich lieber den Begriff theologische Geschlechterforschung. Aber genau diese Fragen der feministischen Theologie sind in vielen theologischen Inhalten auch als Querschnittsdimension angekommen. In der Sprache, in der Frage nach Leitungspositionen, aber eben auch kritische Männlichkeitsforschung, zu der habe ich jetzt gerade viel gearbeitet. Das ist ein Prozess, der sicher noch Jahrzehnte dauert, aber man kann sagen, feministische Theologie ist mittlerweile ja angekommen in der kirchlichen Wirklichkeit.
Wie kamen Sie dazu, Feminismus und Religion zusammenzudenken? Was hat Sie dazu veranlasst?
Vielleicht ist das spannend, die Geschichte der feministischen Theologie. Wie hat sie angefangen? Und das kann man sagen, das ist immer eine Verbindung auch von gesellschaftlicher Frauenbewegung und theologischer, kirchlicher. Mit der 68er Studierendenrevolution kamen eben auch die Fragen an die Kirche. Und da stellte sich raus, Frauen und Männer sind überhaupt nicht gleichberechtigt. Erst 1978 gab es die volle Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Pfarramt. Und dann haben die Frauen festgestellt, überall in den Liedern, in den Gebeten, in den kirchlichen Ordnungen kommen Frauen eigentlich nur als Brüder vor. Die Theologie ist männerdominiert. Und auch gerade aus den USA kamen dann schon die ersten Impulse, feministische Theologie zu entwickeln, in Gebeten, in Liedern. Die biblischen Frauengestalten wurden entdeckt. Ich habe unglaublich viel gelernt von den Frauen, die das zum ersten Mal erkämpft haben. Und das war so eine Bewegung. Es haben ganz viele junge Frauen mit mir angefangen, Theologie zu studieren und haben gesagt, wir wollen diese Kirche verändern. Die ist unser Zuhause und wir wollen nicht, dass die so männerdominiert bleibt.
Sie haben gerade schon die Frauen aus der Bibel angesprochen. Da fällt mir die Geschichte von Adam und Eva ein, wo Eva ja tatsächlich eine sehr bekannte Rolle hat, nämlich die Rolle der Sünderin, die den Apfel der Sünde gegessen hat. Und der Grund, weswegen Adam und Eva dann auch aus dem Paradies verbannt wurden, das ist so ein Beispiel, in der eine Frau halt diese Sünde verkörpert. Inwiefern ist es denn überhaupt möglich, die Testamente feministisch auszulegen?
Das ist spannend, dass Sie diese Geschichte nehmen. Das war nämlich eine der ersten, um die sich die feministischen Theologinnen gekümmert haben. Das ist ganz anders, als die meisten denken. Wenn Sie den Text lesen, kommt in diesen Kapiteln das Wort Sünde überhaupt gar nicht vor. Es geht um Erkenntnis, es geht um Wissen. Also Eva soll nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Also wenn man sich die Bilder, die Ikonografie anschaut, in der ersten Zeit, als sie erzählt wurde, da ging es gar nicht darum, Frauen die Sünde zu beschreiben. Sondern wenn wir mit biblischen Traditionen zu tun haben, haben wir das mit 2000 Jahren Auslegungs- und Wirkungsgeschichte zu tun. Und da haben wir es mit der Geschichte von Männern zu tun. Und die muss sozusagen neu gelesen werden. Und dann stoßen wir auf die Texte und sehen, nein, da geht es überhaupt nicht um Sünde, sondern es geht um Emanzipation, um Eigenständigkeit, um Denken. Und ja, Gott sagt, esst von diesem Apfel nicht, dann könnt ihr unterscheiden, was gut und böse ist. Und Eva will das wissen. Also wir können auch diese Geschichte so lesen, dass Eva diejenige ist, die ja ein Stück selbstständig erwachsen wird. Also Sie merken, plötzlich fangen diese Geschichten, sie sehen ganz anders aus, als sie immer tradiert wurden.
zum Abschluss nochmal sehr provokative Frage. Und ich denke, das ist auch eine Frage, die Sie bestimmt auch schon sehr häufig gehört haben. Religion und Feminismus, ist das ein Widerspruch? Oder?
Nein, ich glaube sozusagen andersrum. Religion ohne Feminismus wäre ein Widerspruch. Jegliche Religion sehen im Zentrum die Frage nach Menschenwürde, Gerechtigkeit, und der Feminismus ist im Grunde genommen eine Bewegung, die diejenigen, die Religion vertreten, immer daran zu erinnern, passt auf, dass ihr nicht ausgrenzt, dass ihr nicht nur ein Geschlecht seht, am besten sozusagen den hegemonialen Mann. Vielleicht kann man sagen, Religion ist ohne Feminismus nicht zu denken.
Claudia Janssen ist Professorin für feministische Theologie und theologische Geschlechterforschung an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal. Den Link zum ganzen rund halbstündigen Gespräch gibt's online unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute Montag, dem 8. März. Das nächste aktuelle Info gibt's dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Katrin Hiss und Wilma Rall. Und am Mikrofon verabschiedet sich Noe Grossenbacher. Macht's gut und bis morgen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.